Texte zu predigen, die fast nicht bekannt sind. Natürlich muss ich dann die Texte auch erarbeiten und daraus eine Predigt machen, aber das ist auch eine Herausforderung, die ich dann gerne mal mache. Und vor allen Dingen schaue ich mir dann Texte an, die kaum bekannt sind. Es gibt ja so im Neuen Testament Geschichten, die haben wir schon in der Kinderstunde gehört. Aber heute Morgen habe ich einen Text, den wenige oder vielleicht sogar überhaupt keiner so genau kennt. Trotzdem möchte ich euch bitten, aufmerksam zuzuhören. Ich lese aus 2. Könige 22 die Verse 14 bis Kapitel 23, Vers 3. Da gingen hin der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes des Hahas, des Hüters der Kleider, und sie wohnte in Jerusalem im 2. Bezirk der Stadt, und sie redeten mit ihr. Sie sprach aber zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen. Alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, jetzt kommt ein Doppelpunkt, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden, und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich's auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Und der König sandte hin, und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten von Juda und Jerusalem. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn, und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um zu erfüllen die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Ich möchte noch einmal beten. Lieber Herr, du weißt, dass wir nicht gerne Wege in die Dunkelheit hineingehen, sondern dass wir gerne sehen, was vor uns ist, was auf uns zukommt. Und wir haben das vorhin gehört in der Lesung: Dein Wort ist ein Licht auf unserem Wege. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch unseren Weg hell machen möchtest, auch heute Morgen, auch durch diesen Text. Wir danken dir, Herr, dass wir vor dir uns sammeln können und nicht abgelenkt werden durch alle möglichen Dinge, und wollen dich bitten: Gib du jedem das, was für ihn wichtig ist, und schenke mir die richtigen Worte, dein Wort auszulegen. Amen. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Ein englisches Schiff strandete in der Nähe einer Insel im stillen Ozean. Die Schiffbrüchigen fanden Aufnahme bei den Eingeborenen. Der Häuptling bewirtete den Kapitän und seine Mannschaft. Aber der Engländer war ein Spötter. Als er sich so in der Hütte umschaute, sah er ein Neues Testament in der eingeborenen Sprache. Und er konnte sich nicht verkneifen, abfällige Bemerkungen darüber zu machen, Weil dieses Buch seiner Meinung nach ja ein Buch sei, was von aufgeklärten Menschen in seinem englischen, in seiner englischen Heimat schon überhaupt nicht mehr gelesen würde. Und das Buch, das hatte man längst beiseite gelegt. Der Häuptling hörte eine Weile zu und dann sagte er ganz ernst: Kapitän, lass deine dummen Sprüche. Dieses Buch hat dir heute das Leben gerettet. Ohne dieses Buch wärst du jetzt schon ein toter Mann. Denn ehe wir dieses Buch kannten, blieb kein weiser Mann am Leben, der unsere Insel betrat, dann hatten ihn schon die Giftpfeile durchbohrt. Da wurde der Kapitän doch merklich still. Und man möchte auch heute noch manch einem Spötter sagen: Freu dich doch, dass du in deiner Verwandtschaft und unter deinen Kollegen Beter hast, Bibelleser hast, Menschen, die sich von Gottes Wort prägen lassen und die das Wort ernst nehmen und die es nicht nur auslegen, sondern auch ausleben wollen. Freu dich doch darüber, denn du profitierst doch davon. Wie viele Christen beginnen den Tag mit Gottes Wort und wie viel Segen geht davon aus? Auch auf Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Wer hat denn in der Allianz-Gebetswoche für die Welt gebetet? Das waren doch nicht die Ungläubigen, das waren doch die Christen, die sich in vielen Ländern versammelt haben, um für die Probleme zu beten, die in dieser Welt da sind. Oder denken wir an unsere Kollegen, die können sich doch freuen, wenn sie einen Kollegen haben, der nicht ständig mit ihnen streitet oder dauernd Krieg führt. Oder denken wir an Nachbarn, dass die Nachbarn vielleicht in uns jemand haben, der für sie betet. Meine Frau, die macht das, die betet immer wieder für alle Nachbarn, die um uns herum sind. Und wir haben auch, Gott sei Dank, zu allen ein gutes Verhältnis. Es kommt aber auch in dieser Welt oft genug vor, dass der Einfluss des Wortes Gottes aus dem gesellschaftlichen Leben völlig hinaus gedrängt wird. So war das in der Zeit des König Josia. Das Volk Israel hatte den Glauben an den lebendigen Gott. Es war also immerhin das Volk Israel, nicht irgendein gottloses Volk. Das Volk Israel hatte den Glauben an den lebendigen Gott längst abgelegt wie ein altes Kleid. Überall im Land hatte man dafür die Altäre und Bilder der Götzen aufgestellt. Und da waren die großen Götzen Baal und Astarte, die wurden unter König Amon verehrt. Im Tempel, da hatten die Baalspriester das Sagen und in den Vorhallen gingen Frauen der Tempelprostitution nach. Es war zu der Zeit schick, zu den Zeichendeutern zu gehen und sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Der Götzendienst war den Menschen wichtiger als alles andere. Und der Gott, der sie unter Mose aus Ägypten geführt hatte, der war den allermeisten sowieso nur noch vom Hörensagen bekannt. Man hatte mal gehört, da hat irgendein Großer das Volk Israel aus der Knechtschaft Pharaos herausgeführt und durchs Rote Meer und so weiter. Aber mehr wussten sie auch nicht, wenn überhaupt. Das Volk Israel war gottlos geworden und König Josia, also von Josia der Vater, er führte das gottlose Treiben an. Nach nur 2 Jahren seiner Regierungszeit wurde er allerdings ermordet. Das heißt also, er bekam die Folgen der Gottlosigkeit, die er selber ja gefördert hat. Die bekam er nun zu spüren und sein Leben war zu Ende. Und weil der Vater ermordet wurde, wurde nun der junge Josia schon mit 8 Jahren König. Und die Frage war jetzt, welchen Weg würde er wohl einschlagen? Würde er in die Fußspuren seines gottlosen Vaters und überhaupt der ganzen Vorväter treten? Würde er so weitermachen wie bisher oder noch schlimmer? Nicht? Das war ja Nordkorea mal so, wo der Junge da mit dem Milchgesicht dann der Chef wurde. Da hat man gedacht, es wird anders, aber nein, es wird eher noch schlimmer. Man sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und so fürchtete man auch bei Josia, der macht das genauso wie sein Vater. Aber Josia ging von Anfang an einen anderen Weg. Er nahm sich König David zum Vorbild und das war eine gute Entscheidung. Als er 16 Jahre alt war, also immerhin noch ein Jugendlicher, da sehnte er sich nach einer persönlichen Beziehung zu Gott. Über Jahre hin suchte und fand er dann schließlich endlich den Weg zum Glauben an den lebendigen Gott. Und das blieb nicht ohne Folgen für das Land. Das waren dann wunderbare Folgen, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Zusammen mit seinen Leuten, er konnte das nicht alleine, mit seinen Leuten zusammen rottete er erst einmal den Götzendienst mit Stumpf und Stiel aus. 6 Jahre brauchte er dafür. Das hat mich auch gewundert. Das ist eine lange Zeit, aber das Böse kann sich ja in einer Gesellschaft so festsetzen, dass es sehr, sehr lange dauert, bis das überwunden ist. Und wir kennen das ja aus der früheren DDR. Da sagt man heute 40 Jahre Kommunismus. Die frühere DDR ist das gottloseste Land auf der ganzen Welt. Da hat man nicht nur Gott vergessen, man hat vergessen, dass man Gott vergessen hat. So fest sitzt dort der Atheismus in den Köpfen der Menschen. Und so war das auch hier. 6 Jahre brauchte Josia und dann war es endlich geschafft. Man hatte den Götzendienst ausgerottet. Und dann, inzwischen war er 28 Jahre geworden, gab er den Auftrag, den Tempel in Jerusalem nun auch wieder in Ordnung zu bringen. Und dann fand man, und jetzt wird die Geschichte ganz spannend, dann fand man hinter mancherlei Gerümpel eine Schatztruhe und die hat man ausgeräumt und ganz unten in der Schatztruhe fand man dann ein verstaubtes Buch. Und das war ein Gesetzbuch, das Gesetzbuch Gottes, in dem der Wille Gottes für das Volk festgehalten war. Und da denken Ausleger, man weiß es nicht so ganz genau, sie denken an Teile wie 5. Mose 12 bis 26 und 28. Darin wird dann der Gottesdienst an einem zentralen Heiligtum gefordert und das Opfern auf den Höhen wird verboten. Denn auf den Höhen, da dachte man immer, da sind die Menschen den Göttern am nächsten. Und von daher ist Psalm 121 nicht ganz richtig übersetzt, wenn es in der alten Lutherbibel heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Gerade nicht, sondern die Frage ist, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Denn da oben sind ja die Götter und die Anbeter der Götter sind da oben. Und hier in diesem Gesetzbuch stand nun, dass das Opfern auf den Höhen Heiligtümern verboten werden soll. Aber davon hat das Volk Gottes offensichtlich nichts mehr gewusst, denn zu lange war Gottes Wort verschollen gewesen. Heute gerät ja das Wort Gottes auf ganz andere Weise in Vergessenheit. Ich will mal ein Beispiel dazu sagen. Enrino da Pozzo, das war ein italienischer Evangelist, der gab eine Zeitungsanzeige auf, in der er um Bibeln bat. Es könnten auch ruhig alte und gebrauchte Bibeln sein, wäre nicht schlimm. Und da meldete sich ein Gastwirt auf die Anzeige hin und sagte, sehr geehrter Herr, kommen Sie doch bei mir vorbei, ich habe viele Bibeln zu verschenken. Ist ja schon mal erstaunlich, ein Gastwirt, ich habe viele Bibeln zu verschenken. Der Apostel machte sich auf den Weg und dann erklärte ihm der freundliche Wirt, sehen Sie, da drüben ist die Kirche. Und da lassen sich die jungen Brautpaare trauen. Sie bekommen vom Pfarrer eine wunderbare Hochzeitsbibel geschenkt. Und nach der Trauung, dann kommt die ganze Gesellschaft zu mir ins Wirtshaus. Sie essen gut und trinken viel und haben ihren Spaß miteinander. Und wenn sie dann fortgehen, dann lassen sie die Bibel einfach bei mir liegen. Und dann führte der Wirt da Pozzo in ein kleines Nebenzimmer. Und da lagen sage und schreibe 62 ganz neue Bibeln auf dem Tisch. Sie waren einfach liegen gelassen worden im Laufe der vielen Jahre von Brautpaaren. Das Wort Gottes wurde vergessen. Und jetzt sagte mir neulich jemand, mit dem sprach ich darüber, er sagte, wo man auch fündig werden kann, wenn man eine Bibel braucht und vielleicht nicht viel Geld hat, da muss man einfach mal zu einer Taxizentrale gehen, weil es gibt auch Brautleute, die lassen ihre Bibel in der Taxi liegen, mit dem sie dann irgendwo hingefahren werden. Ist ja auch eine Idee. Die haben also auch Bibeln. Jedenfalls die Betriebsanleitung Gottes zu einer glücklichen Ehe, die interessierte die Frischvermählte nicht. Und das ist ja bis heute oft noch so. Und hinterher wundern sich dann manche Ehepaare, wenn es nicht mehr richtig rund läuft in ihrer Ehe oder wenn sie auseinanderbricht. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mal zwei Menschen getraut und der Trautext, den ich mir ausgesucht hatte, war Johannes 2, Vers 5, wo die Mutter sagt von Jesus, was er euch sagt, das tut. Da ging es um die Speisung, um den Wein, Wasser, wozu Wasser zu Wein gemacht worden war von Jesus. Da sagt die Mutter, was er euch sagt, das tut. Die beiden haben sich leider nicht daran gehalten, an das, was Jesus zu sagen hätte. Und sie haben es auch nicht getan. Und nach ein paar Jahren war die Ehe kaputt. Leider. Eine schöne Traupredigt und das Gebet des Pastors reichen leider noch nicht aus. Darf ich mal ganz persönlich fragen, wie ist das mit eurer Traubibel? Klebt da auch noch der Goldschnitt oder habt ihr die schon mal aufgehabt? Oder wenn man sie verschenkt, ist ja vielleicht noch was ganz Gutes. Viele haben ja auch mehrere Bibeln. Was ist aus der Konfirmationsbibel geworden? Unter König Amon, also unter Josias Vater, wurde das Wort Gottes aus dem Leben des Volkes hinausgedrängt. Ich habe mich manchmal gefragt, ob das nicht heute in unserer Gesellschaft ähnlich ist. Denn 2/3 aller Deutschen kennen keinen einzigen Bibelvers mehr. Meine Frau und ich, wir gucken gerne so Quiz-Sendungen, wo man irgendwelche Antworten suchen muss. Das hält ja den Geist auch fit. Man muss ja dann mitraten. Und bei Günter Jauch, Wer wird Millionär? Da war die erste Aufgabe, damit man weiß, wer auf den Stuhl kommt. Da sollten die Kandidaten 4 Bitten aus dem Vater unser sortieren, in die richtige Reihenfolge bringen. Kein einziger hat es geschafft, keiner. Oder wenn andere Fragen kommen, ähnliche jetzt auch so heute manchmal, und wenn dann eine Frage kommt aus der Bibel, dann sage ich schon zu meiner Frau, pass mal auf, die weiß keiner. Und oft habe ich recht. 2/3 der Deutschen kennen keinen einzigen Bibelvers mehr. Wie soll das Wort Gottes denn noch die Gesellschaft prägen? Der Religionsunterricht ist ja weithin abgeschafft oder wird auch verwässert oder umfunktioniert. Als der Unterricht zu Beginn der Schule noch morgens mit Gebet begonnen wurde, das ist sehr lange her, als man die Schule morgens noch mit Gebet begann, da gab es so gut wie keine Gewalt an den Schulen. Sowas wie 2002 am Gymnasium, Gutenberg-Gymnasium in Erfurt, sowas, das wäre undenkbar gewesen, wo da einer ein schreckliches Blutbad anrichtet und Lehrer und Schüler einfach ermordet. Aber leider hat Gottes Wort in Schulen, in vielen Schulen auch Hausverbot bekommen. Und nicht anders sieht es in Familien aus, wo auch da Gottes Wort Hausverbot hat. Da wird kein Tischgebet mehr gesprochen und die Kinder werden auch nicht mit einem Gute-Nacht-Gebet in den Schlaf entlassen. Selbst unter Kanzler Gerhard Schröder hatte Gottes Wort Hausverbot. Ich kann mich noch gut erinnern, und ihr vielleicht auch, Fritz Schroth von den Gästehäusern in der Rhön, Fritz Schroth vom CVM Bayern, der hatte extra ein schönes, großes Holzkreuz gebaut für das Kanzleramt in Berlin. Aber Gerhard Schröder wusste nichts damit anzufangen und das wurde dann in die Asservatenkammer, also in die Abstellkammer eigentlich hingestellt. Man wollte es nicht gerade wieder zurückgeben und hat man es denn dahin gestellt. Aber das sagt ja genug. In der Abstellkammer, das heißt, das brauchen wir nicht. Gottes Wort hat die Absicht, uns von der Sünde fernzuhalten. Es will uns ganz konkret von der Lüge fernhalten. Es will uns vom Diebstahl fernhalten. Auch das Gebot, du sollst nicht stehlen, kennen ja viele junge Leute überhaupt nicht mehr. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, ist dann weithin abgeschafft worden, mit der Folge, dass jetzt Überwachungskameras überall installiert werden, um zu gucken, wenn jemand stiehlt. Das ist die Folge jetzt. Das kostet aber viel mehr, als Kinder dazu zu erziehen, nicht zu stehlen. Oder Gottes Wort hat die Absicht, uns vom Betrug fernzuhalten. Ich erinnere nur Stichwort VW Dieselabgasskandal. Diese Schummelei mit den Dieselabgaswerten. Das kostet VW jetzt Milliarden, hat sich nicht gelohnt, aber man hat es gemacht. Gottes Wort will uns von der Gewalt fernhalten. Denke nicht nur an junge Leute, die aus purer Lust dann in der U-Bahn irgendjemand die Treppe hinunterstoßen, wie das vor einiger Zeit geschehen ist. Oder denken wir an gerade an diese Woche, vergangene Woche im Parlament, wo dann Gesetze verschärft worden sind, um die Gewalt gegen Polizisten und Sanitäter einzudämmen, wo man Menschen, die helfen wollen, grundlos angreift oder ihren Dienst behindert oder ihnen das alles so schwer macht. Gottes Wort will uns von der Gewalt fernhalten, vom Geiz und auch von der Gier und vom Ehebruch. Gottes Wort will uns vom Mord im Mutterleib fernhalten, vom Krieg und so weiter und so weiter. Das ist ja alles nicht nur Theorie, das geschieht wirklich. Das geschieht wirklich. Da, wo Gottes Wort Einfluss hat auf das Leben eines Menschen, da passiert was, da verändert sich was. Und ich will auch dazu ein positives Beispiel erzählen. Der 27-jährige Drogendealer David wurde von einer Zeitung in Neumünster zum Menschen des Jahres gewählt. Was war passiert? Er hatte bei einer Haushaltsauflösung einer verstorbenen Frau 120.000 Euro in einem Wäschetrockner gefunden, den die Frau nicht mehr benutzte. Und das war dann ihr Safe, ihr Depot, hat sie 120.000 Euro hineingetan und die war die Frau verstorben. Er gab das ganze Geld freiwillig ab. Und dann sagt er allerdings, noch vor 2 Jahren wäre es mir undenkbar gewesen, diesen Fund abzugeben. Ich war 10 Jahre drogenabhängig und Drogenabhängige brauchen immer Geld. Und ich war kriminell. Ich habe Menschen für weniger Geld zusammengeschlagen. Aber dann kam ich zum Glauben an Jesus Christus und ich wurde ein anderer Mensch. Jesus hat mich verändert. Solche Wirkungen hat das Wort Gottes auf einen Menschen. Aber immer dann, wenn der Mensch sich von Gottes Wort entfernt hat und damit auch von den Geboten Gottes, ging es ihm und der Welt schlecht. Ich habe schon so oft an Sprüche 28, Vers 12 denken müssen. Da heißt es, wenn die Gerechten Oberhand haben, so ist herrliche Zeit. Wenn aber die Gottlosen hochkommen, verbergen sich die Leute. Wenn die Gottlosen hochkommen, verbergen sich die Leute. Und was wir alles so in den Nachrichten sehen, was auch in Deutschland passiert an Gewalt, dann kann man das schon mit der Angst zu tun bekommen. Aber Gottlose, das sind ja nicht nur Gewaltverbrecher, das sind alle Menschen, die nicht nach Gott fragen und die das tun, was sie für richtig halten. Denken wir an die Hasskommentare im Netz oder in den sozialen Netzen, an Mobbing gegen Lehrer. Oder denken wir an Politiker, die mit Dreck beworfen werden. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz, der warnt ja jetzt schon vor diesen sogenannten Fake News. Das sind die Falschnachrichten, die einfach ins Netz hinausgejagt werden über Politiker, um sie dann vor der Wahl noch irgendwie zu demontieren. Und das funktioniert ja immer wieder, weil es Leute gibt, die das dann glauben, was da so hinausgejagt wird. Und es gibt ja Leute, die verdienen Geld damit, das muss ich auch noch gerade sagen, schnell. In Mazedonien, da gibt es ein Dorf, da sind die Menschen ganz arm. Und da gibt es junge Leute, die dann nachts aktiv werden, die setzen sich an ihren Computer und erfinden dann Falschmeldungen. Und die werden dann übers Netz um den ganzen Globus herum verbreitet. Da hat man zum Beispiel vor der Wahl des Präsidenten in Amerika die Meldung hinausgebracht, Hillary Clinton sei lesbisch, also homosexuell. Ja, die kann man dann ja auf keinen Fall wählen, wenn das so ist. Stimmt aber nicht. Aber der das gemacht hat, hat dafür 3.000 Euro bekommen, weil um diese ganzen Nachrichten herum sind ja immer wieder auch Werbeeinblendungen und durch die Werbung hat er 3.000 Euro verdient. So läuft das. Aber in der Bibel steht, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, nicht falsche Meldungen verbreiten, wem kann man noch glauben? Aber denken wir auch an andere, die auch das tun, was sie selber tun wollen. die sich selber hochbringen wollen und die anderen niedermachen, Schüler, die sich gegenseitig niederringen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in die Schule ging, und da sind ja auch hier unter uns noch eine ganze Reihe, da gab es noch beim Zeugnis oben die Kopfnoten betragen als allererstes, dann Fleiß und Aufmerksamkeit. Was war das vierte noch? Ordnung, ja, Ordnung auch. Betragen, Fleiß, Aufmerksamkeit, Ordnung. Das waren die Kopfnoten, die standen eben oben über Kopf, über all den anderen Noten, Rechnen und Schreiben und so weiter. Die gab es bis in den 70er Jahren, dann hat man sie abgeschafft, weil man dachte, das ist nicht nötig. Inzwischen haben einige Länder die schon wieder eingeführt. Und sie merkten, die Entscheidung war nicht so gut, das alles abzuschaffen und da nicht nachzufragen. Gott will uns dahin bringen, dass wir ein Segen sind für andere. Und sein Wort will unser Leben prägen. Und das, was er sagt, das ist gut. Und das, was er in die Hand nimmt, das ist auch gut. Und man täte ja gut daran, viel öfter auf die Bibel zu hören. Die Titanic wurde vor über 100 Jahren, die ist untergegangen vor über 100 Jahren, 1912 oder 14. 14. Die wurde von den besten Konstrukteuren der Welt entwickelt und gebaut. Sie ist untergegangen. Die Arche Noah hat Noah alleine gebaut nach der Bauanleitung Gottes. Und sie hat die Sintflut überstanden. So ist das, wenn Gott etwas in die Hand nimmt, das funktioniert. Und da liegt auch Segen drauf. Und das sehen wir auch bei Josia. Jetzt komme ich nochmal auf die Geschichte zurück. Josia ist anders als sein Vater Amon. Er lässt sich aus der Bibel vorlesen und was er da hört, das ist eine Botschaft, die er noch nie gehört hat, auch nicht von seinen Eltern. Und die Botschaft erschüttert ihn so sehr, dass er seine Kleider zerreißt und damit folgt er einem alten orientalischen Trauerbrauch. In der Bibel wird ja das Zerreißen der Kleider oft erwähnt. Und dabei darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass der das ganze Gewand zerrissen hat, war ja viel zu teuer. Es wurde nur oben ein Schlitz eingerissen am Gewand, an der Brust. Das war ein Zeichen tiefster Trauer. Es war ein Hinweis darauf, dass das Herz gleichsam vor Schmerz zerrissen ist. Und Josia erschrickt. Welche Irrwege sind wir als Volk bloß gegangen? Und dabei hatte doch er den gottlosen Kurs seines Volkes am allerwenigsten zu verantworten. Er hätte ja Grund gehabt, seine Hände in Unschuld zu waschen, habe ich nichts mit zu tun, das waren meine Vorväter. Aber er beugt sich unter das Gerichtswort Gottes und er tut Buße und er erschrickt auch vor der Heiligkeit Gottes. Und Gott ließ ihm daraufhin sagen, weil du im Herzen betroffen bist und weil du dich gedemütigt hast vor dem Herrn und hast deine Kleider zerrissen und hast vor mir geweint, so habe ich es auch erhört, spricht der Herr. So hat der König Josia und mit ihm das ganze Volk Juda Erweckung erlebt. Aus der Freude über die Wiederannahme hat er dann dem Volk das Wort Gottes vorlesen lassen. Und man hat ein Bundeserneuerungsfest gefeiert, also ganz neu angefangen wieder mit Gott. Und sie haben Gott das Versprechen gegeben, es soll anders werden, wenn du uns eine zweite Chance gibst, wenn du uns nochmal eine Zeit der Gnade schenkst. Ich komme zum Schluss. Es gibt auch heute viele Möglichkeiten, das Wort Gottes unter die Leute zu bringen. Gerade wir in der freien Welt haben viele Möglichkeiten. Und es wird ja auch vielfach getan, es wird viel umgesetzt. Das Wort Gottes wird durch die Medien hinausgetragen in die Welt. Denkt man an Bibel-TV und den Evangeliumsrundfunk oder die Marburger Medien. Oder denken wir auch an ProChrist, im nächsten Jahr wieder bundesweit, wo wir ja dann wohl auch teilnehmen werden. Damit bricht dann die Erweckung zwar noch nicht aus, aber es sind Tropfen und viele Tropfen ergeben einen Rinnsal und viele Rinnsale ergeben irgendwann einen Fluss und viele Flüsse ergeben irgendwann ein Meer. Letzte Frage, welche Möglichkeiten haben wir? Wir persönlich, wir können, so wie es das Wort Gottes eigentlich möchte, wir können eine lebendige Bibel auf zwei Beinen werden. Wenn die Menschen schon nicht in der Bibel lesen, und das tun ja viele nicht, dann lesen sie aber aus unserem Leben, wenn sie wissen, dass wir Christen sind, sie lesen in unserem Leben, was es heißt, ein Christ zu sein und wie Christen leben, wie Christen reden und was Christen tun. Wir sind die Bibel, die von den Menschen gelesen wird. Und solch eine Bibel können wir sein. Und wir können aus Liebe zu Jesus das umsetzen, was Gott uns in seinem Wort wichtig macht. Dann ist die Bibel mehr als ein Buch. Ist ja dann nur ein Stapel Papier, wenn sie nicht gelesen wird, sondern da wird sie lebendig durch unser Leben. Und wir können auch Bibeln und Bibelteile verschenken oder ganz konkret, wenn jetzt bald wieder Konfirmationen sind, wir können ja einem Konfirmanden auch ein Abonnement schenken für eine christliche Zeitschrift. Oder wir können einem Kind im Jungscheralter, wo die Eltern vielleicht nicht viel Geld haben, dem Kind können wir einen Platz in einem Sommerlager finanzieren. Eine wunderbare Sache. Also wir haben Möglichkeiten, wenn wir mal darüber nachdenken. Und junge Menschen sind ja viel leichter für Gottes Wort zu gewinnen als alte Menschen. Also wir haben Möglichkeiten. Ich habe nur einige angedeutet. Wir können sie nutzen. Und für uns persönlich wäre das nicht ein tolles Versprechen, wenn wir sagen würden, ich selber will regelmäßig in der Bibel lesen. Ich will regelmäßig meine Gottesdienste besuchen und ich will für junge Menschen ein Vorbild sein. Dann sind wir Menschen, die eine gute Spur zurücklassen, ein Segen werden für andere. Das wünsche ich mir und das wünsche ich auch euch. Amen.